Seit über 30 Jahren forschen die Klimatologen an den Auswirkungen der Erderwärmung und des Klimawandels. Die wissenschaftliche Faktenlage, ja, die ist ungeschönt drastisch. Parallel merken wir im Alltag immer mehr Extremwetterphänomene und tun dennoch zu wenig. Ich frage mich, wer muss die Verantwortung denn jetzt übernehmen? Ist es die Politik? Ist es die Gesellschaft? Verantwortung eben auch für eine klare, ehrliche Aufklärung, dass Wetter nicht gleich Klima ist und dass die Erderwärmung auch nicht irgendwie weg ist, nur weil wir jetzt mal einen Winter hatten, der wirklich kalt war. Klima ist das, was du erwartest. Wetter ist das, was du bekommst, sagt der bekannteste deutsche Klimaforscher, Professor Dr. Stefan Rahmstorf. Ja, ich freue mich, Herr Stefan Rahmstorf, dass Sie heute hier sind in Berlin. Erstmal herzlich willkommen in unserem TechLab und dann gleich anschließend die erste Frage. Jetzt sitzen wir heute hier wieder in Berlin in der Hauptstadt. Sie kommen aber gerade vom Ocean Science Meeting in Glasgow zurück, ne? Und man liest so ein bisschen was, da wurde hitzig auch über das Golfstromsystem diskutiert, gestritten, geredet. Nehmen Sie uns doch mal mit. Was ist da gerade passiert? Was hält vielleicht auch gerade noch nachhaltig bei Ihnen nach, wo Sie jetzt wieder hier sind?
Ja, das ist eine große internationale Konferenz mit mehr als 6000 Meeresforschern. Und hitzig wurde da nicht gestritten, aber es gab sehr viele Vorträge zum Thema atlantische Umweltzirkulation, weil das in den letzten Jahren einfach ein immer heißeres Thema geworden ist in der Forschung. Und es ist ja mein Leib- und Magenthema, an dem ich seit 1991 arbeite, also schon 35 Jahre, eigentlich meine ganze Laufbahn, kann man sagen. Und einerseits ist es natürlich schlimm zu sehen, dass das immer drängender wird. Da können wir ja gleich noch eingehen. Als Wissenschaftler ist es aber schön zu sehen, dass so viele junge Leute jetzt an dem Thema auch arbeiten und so, dass das ein wirklich großes interessantes Forschungsgebiet geworden ist. Früher, als ich anfing, war das ein absolutes Nischenthema.
Ja, dieses Unkonventionelle wahrscheinlich. Jetzt viel Nachwuchs mit drin, das klingt wirklich gut. Jetzt ist gerade schon angesprochen worden, ne? Sie haben schon gesagt, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt kennt sich ja nicht jeder irgendwo mit dem Golfstromsystem aus oder auch über wirklich gravierende Folgen oder Stände, wo wir stehen. Ist für viele sehr fern. Vielleicht nehmen Sie uns da auch nochmal mit. Was wurde da konkret auch aufgezeigt, was für Impulse gab es rund um das Thema, was vielleicht eine Allgemeinheit bisher noch gar nicht so weiß oder verstanden hat?
Naja, also es geht um das, was wir heute eigentlich nicht mehr Golfstromsystem nennen, weil es dann eher zur Verwechslung mit dem Golfstrom selber führt. Es geht um die atlantische Umweltzirkulation, die praktisch warmes Wasser von der Spitze Südafrikas über den Äquator hinweg durch die Karibik bis in den nördlichen Atlantik bringt und auch noch mit einer Verlängerung bis in die Norwegensee. Und dort im Norden wird das Wasser so kalt, weil es sehr viel Wärme an die Luft abgibt, dass es dann dadurch auch schwerer wird, absinken kann und in 2.000 bis 3.000 Meter Tiefe als tiefer Strom wieder zurück nach Süden bis in den Südatlantik fließt. Und das hat einfach einen gigantischen Wärmetransport in den nördlichen Atlantik etwa, der entspricht dem 50-fachen des Energieverbrauchs der ganzen Menschheit ist für das milde Klima in Europa verantwortlich. Und es gab in Glasgow eben viele Studien, die sich eben mit der Stabilität oder besser gesagt auch Instabilität mit den Kipppunkten dieses Systems befassen, auch mit der Paläoklimatologie, weil in der Erdgeschichte wir auch wissen, dass diese Atlantikzirkulation ziemlich instabil war und für die zum Teil wirklich drastischsten Klimaveränderungen verantwortlich war, die wir in der jüngeren Erdgeschichte kennen.
Mhm. Und wenn Sie da jetzt schon so von diesen Kipppunkten sprechen, was für Folgen haben wir denn ganz konkret zu erwarten, wenn man es auch wirklich nochmal so benennen muss, mit dem wir umgehen müssen, wenn wir weiter diese Schritte vorangehen mit dem Thema Klimaveränderung?
Also wir erleben ja schon sehr viele Folgen von der Erderwärmung. Ich erinnere mal an die Ahrtalflut zum Beispiel, 40 Milliarden Euro Schäden. Und die Hitzewellen, die tödlichen, die wir auch schon erlebt haben und die weiter zunehmen, katastrophale Dürren mit Waldbränden, vor allem im Mittelmeerraum, Portugal, Spanien, Griechenland. Also viele dieser Folgen, das sind also die Extremwetterfolgen, die wir jetzt schon spüren und die werden immer schlimmer, je wärmer es wird. Das ist ganz logisch und auch nicht einfach nur 2 Grad ist doppelt so schlimm wie 1 Grad, sondern wir erreichen ja mit diesen Extremwettern dann zunehmend bestimmte Belastungsgrenzen. Also wo man, sag mal, die Folgen von 1 Grad Erwärmung kaum merkt, weil man die noch gut verkraftet, aber dann werden Belastungsgrenzen überschritten. Also ein ganz simples Beispiel, da geht es jetzt aber an sich eher um noch Langzeitfolgen, das ist der Meeresspiegelanstieg. Und da ist halt dann ein Riesenunterschied, ob eine Sturmflut noch einigermaßen nicht die Deiche überflutet und so weiter, oder ob, wie das bei Hurricane Sandy in New York war, dass diese Sturmflut dann ein Ausmaß erreicht, wo die ganzen U-Bahn-Tunnel fluten, dann wird es auf einmal schlagartig richtig teuer zum Beispiel, weil das heißt, man erreicht hier Grenzen, die wurden früher nie erreicht. Deswegen hat man da keine Schutzmaßnahmen ist halt noch nie passiert. Da sagt die Politik dann, wer konnte das ahnen? Da kann keiner damit rechnen. Also diese Extremwetterereignisse sind eigentlich das, was wir heute schon merken, was deutlich schlimmer werden wird. Und langfristig eben der Meeresspiegelanstieg, da drohen wir wirklich mehrere Meter zu bekommen. Und das heißt, wir werden Küstenstädte aufgeben müssen. Mhm. Und der Meeresspiegelanstieg beschleunigt sich immer weiter. Und dann droht man eben auch Kipppunkte zu überschreiten, wo erstmal Ökosystemkipppunkte, da gibt es sogar auch einen, der ist schon überschritten worden, nämlich die Korallenriffe haben ihre kritische Belastungsgrenze überschritten. Und wir befinden uns in einem weltweiten Korallensterben. Das ist natürlich für die betroffenen Staaten, die einen Großteil ihrer Ernährung auch durch Fischfang und so weiter bekommen, sehr, sehr schlimm. Aber natürlich auch tragisch letztlich sind die artenreichsten Ökosysteme im Meer, die uns jetzt gerade wegsterben, weil das Meerwasser zu warm geworden ist. Und die massiven Waldbrände, zum Beispiel Kanada vor einigen Jahren, wo also Rekordmengen abgebrannt sind an Wald, das sind alles solche Punkte, die eben dann das nochmal deutlich verschlimmern.
Ja, und auch direkt im Alltag zeigen. Wer realisiert denn gerade schon, vielleicht auch eben, wir sprachen gerade über Landwirtschaft, über aber auch Küsten, wer realisiert gerade dann vielleicht schon am härtesten auch diese Folgen? Wir spüren ja so in der Allgemeinheit, ist das noch gar nicht so unbedingt dramatisch angekommen, aber vielleicht sind es ja bestimmte Teile schon, wie ein Landwirt oder sowas. Was ist da Ihre These oder wissen Sie es vielleicht auch?
Ja, klar, also gerade Landwirte und insbesondere natürlich in ärmeren Ländern, wo man nicht einfach seine Lebensmittel im Supermarkt dann kauft oder auf dem Weltmarkt einkaufen kann, weil man die finanziellen Mittel nicht hat, sind Ernteausfälle durch Dürren, haben wirklich einfach Hungersnöte zur Folge. Mhm. Und Hungersnöte in größerem Maßstab sind eben durchaus auch in der Zukunft zu befürchten, wenn es zu großen Ernteausfällen und Dürren in den großen Kornkammern der Erde kommt. Und dann realisieren es natürlich auch schon, wenn wir an Meeresspiegel denken, manche Städte, wo der Meeresspiegel besonders stark angestiegen ist. Es gibt ja Orte, wo nicht nur der Meeresspiegel steigt, sondern auch das Land noch absinkt. New Orleans ist so ein Beispiel, das ja eben auch stark überflutet wurde durch Hurricane Katrina damals. Und das war übrigens auch eine Folge einer großen Landabsenkung, paradoxerweise, weil dort so viel Öl aus der Erde gebohrt wird, ist da die Stadt abgesunken. Und deswegen, und nicht hauptsächlich wegen dem Meeresspiegelanstieg, ist sie komplett unter Wasser gestanden nach diesem Hurricane. Oder bei uns in Europa, Venedig ist auch so ein Beispiel, da wurde nicht Öl abgepumpt, sondern Grundwasser und dadurch ist auch dort der Meeresspiegel relativ zum Land schon deutlich mehr gestiegen als die gut 20 Zentimeter, die wir an globalem Meeresspiegelanstieg bisher gesehen haben.
Mhm. Glauben Sie, dann wird es große Völkerbewegung geben, dass man auch klar sieht, dass Menschen da wegziehen müssen, woanders hin müssen und das kann ja auch nochmal wahnsinnige Dimensionen annehmen?
Es ist auf jeden Fall zu befürchten, dass Menschen sich auf den Weg machen. Heute ist es ja häufig so, dass von Extremereignissen wie einer Überflutung und so weiter betroffene Menschen hauptsächlich im eigenen Land auf der Flucht sind, migrieren. Diese Bewegung gibt es ja bereits. Aber wir werden, wenn wir über 2-3 Grad Klimaerwärmung reden, in einen Bereich kommen, wo erhebliche Teile der Landmassen so heiß werden, dass über viele Wochen jedes Jahr es zu heiß ist, um sich im Freien aufzuhalten. Das heißt, dann kann man nicht mehr auf dem Acker arbeiten oder auf Baustellen und so weiter, weil es einfach lebensgefährlich wird, sich im Freien aufzuhalten. Der menschliche Organismus hat da eine Belastungsgrenze, wo dann Hitzschlag und Tod droht. Mhm. Und ich denke, die Menschen aus solchen Gegenden werden versuchen, sich in kühlere, nördlichere Zonen zu begeben. Die Frage ist dann, wollen wir die alle aufnehmen oder verhindern wir jetzt doch nicht lieber möglichst schnell die weitere Erderwärmung?
Ja, Wahnsinn. Und jetzt haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, da sind 6000 Forscher, Forscherinnen, die vor allem auch durch Maßnahmen sozusagen so einen Punkt und auch so Kipppunkte ermitteln und auch Stände, wo wir stehen. Wie kann man sich das vorstellen? Weil es ist ja, also wie misst man sowas dann auch im Meer und solche Punkte, solche Kälteblasen auch so weiter? Wie kann man sich das vorstellen als Laie von außen, wie da vorgegangen wird, einfach um ein bisschen auch nachzuvollziehen, wie forschend dann gearbeitet wird?
Ja, die Beobachtungssysteme wurden natürlich intensiv diskutiert dort. Historisch gesehen haben wir natürlich die Schiffsmessungen mit ozeanografischen Expeditionen, aber auch mit diesen Ships of Opportunity, also Handelsschiffen, die Messungen machen. Wir haben aber, wie schon erwähnt, seit 2004 ein dauerhaftes, verankertes Messsystem bei 26 Grad Nord quer über den Atlantik, wo die Stärke dieser Strömung gemessen wird mit Verankerungen, die also am Meeresboden verankert sind und dann in unterschiedlichen Höhenstufen bis nahe der Oberfläche Messinstrumente dort verankert sind. Und es gibt auch weitere Linien, wo das aber noch nicht so lange läuft, diese Messungen. Das ist ja auch nicht ganz billig, das zu machen. Dann gibt es natürlich die Satellitendaten. Da sieht man eben diese Kälteblase einfach in den Meeresoberflächentemperaturen vom Satelliten aus. Sehr spannend ist, dass die ESA, also die European Space Agency, jetzt Pläne hat, mit einer neuen Satellitenmission tatsächlich vom All aus mit Gravitationsmessungen die Strömung zu messen. Da kann man nämlich dann den Druck rausberechnen aus Gravitationsanomalien und Druckgradienten treiben ja diese Strömung an. Und die Briten haben ein großes Programm aufgelegt, Forschungsprogramm, wo es um Früherkennung geht. Was braucht man, um eine Veränderung, Warnzeichen einer Veränderung vorherzusehen mit einem Frühwarnsystem, was dann draußen im Atlantik möglicherweise installiert wird. Im Moment ist es erst angelaufen und es wird erstmal untersucht, welche Optionen gibt es überhaupt für so ein solches Frühwarnsystem.
Wow, jetzt die Forschenden verstehen und sehen ja auch aufgrund dieser Daten genau die Risikostufen und das Enorme da drin. Versteht das eine Gesellschaft, versteht die Politik schon, was da auf uns zukommt, wenn wir in dieser Geschwindigkeit weitere dieser Punkte überschreiten, in diese Risiken stürzen?
Im Großen und Ganzen leider eben nicht. Man hat ja auch das Gefühl, sie versteht nicht mal die seit Jahrzehnten bekannten, ganz einfachen Klimafolgen, geschweige denn diese Kipppunkte-Risiken. Es gibt aber Positivbeispiele. Zum Beispiel hat die isländische Regierung das jetzt zu einer Bedrohung der nationalen Sicherheit erklärt, offiziell diese mögliche Veränderung der atlantischen Umweltströmung. Die norwegische Regierung hat auch da inzwischen, glaube ich, das Risiko verstanden. Und es gibt diesen Nordic Council of Ministers, also ein nordischer Ministerrat der nordischen Staaten, die auch einen Workshop im vergangenen Jahr organisiert haben in Helsinki, speziell zu diesem Risiko, wo ich dann auch natürlich beteiligt war.
Spannend. liest man hier erstaunlich wenig, muss ich sagen. Deswegen spannend, dass es dort auch politisch wie aber auch medial schon irgendwo auch diese Dinge und bis hin zu nationaler Sicherheit irgendwo auch konsequenten Maßnahmen gibt. Das beruhigt mich dann immer fast eher. Vielleicht jetzt auch nochmal rückblickend, weil Sie vorhin so schön sagten, es ist ja meine irgendwie eigentlich auch meine Lebensaufgabe und ich forsche schon so lange. Wenn Sie mal rückblicken, wann war so der Moment, quasi Ihr persönlicher Kipppunkt, wo Sie so gemerkt haben, okay, wow, das wird richtig groß und größer, was da auf uns zukommt, als wir vielleicht gedacht haben?
Ja, tatsächlich, als ich 1991 angefangen habe in Kiel am Institut für Meereskunde, da kam ich von der Doktorarbeit in Neuseeland und ich fand es erstmal einfach ein sehr spannendes Thema, weil es um nichtlineare Physik geht. Ich bin ja Physiker von Hause aus und also es war erstmal einfach wissenschaftlich interessant. Ich habe dann aber relativ schnell, auch noch während ich in Kiel war, ich war dort 5 Jahre, bevor ich nach Potsdam gegangen bin, habe ich erkannt, dass es hier um wirklich ein sehr ernstzunehmendes Risiko für die Gesellschaft geht. Vor allem, als ich in die Paläoklima-Community hineingezogen wurde, kann man schon sagen. Also ich habe eigentlich, also Paläoklima beschäftigt sich mit den natürlichen Klimaveränderungen in der Erdgeschichte, zum Beispiel den Eiszeiten. Ich frage immer gern, wenn ich mal einen Vortrag halte, wer im Publikum weiß eigentlich, was die Eiszeiten verursacht hat. Wissen Sie es?
Nee.
Das finde ich immer interessant, weil ich habe das in der Schule gelernt in den 70er Jahren. Das
vielleicht weiß ich es auch noch nicht mehr, kann man dazu auch
in
sagen.
In den 1920ern aufgeklärt worden. Es sind die Erdbahnzyklen, die sogenannten Milankovitch-Zyklen, die eben regelmäßig zyklisch zu Eiszeiten führen. Und es ist während dieser Eiszeiten ist es immer wieder zu solchen abrupten Veränderungen der Atlantikströmung gekommen. Und als ich in Kiel die ersten Modellsimulationen zur Stabilität dieser Strömung gemacht habe, wurde ich sehr schnell zu Konferenzen der Paläoklimatologen eingeladen. Und ich habe dann dort gesehen, welche massiven Folgen eine solche Strömungsveränderung haben kann, weil das sieht man einfach daran, was in der Erdgeschichte da passiert ist in dem Zusammenhang. Ich habe dann bis vor einigen Jahren, jahrzehntelang, das immer als ein Risiko mit kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit, aber riesigen Konsequenzen betrachtet. In der Forschung ist das als Low Probability, High Impact Risk bekannt und war aber immer auch schon der Meinung, selbst wenn das Risiko, dass sowas in den nächsten 100 Jahren passiert, kleiner als 10% ist, ist das ein absolut ernstzunehmendes Risiko, wenn man die Folgen bedenkt. Denn sie würden wahrscheinlich nicht in ein Flugzeug steigen, was 5% Wahrscheinlichkeit hat, dann abzustürzen oder so. Also wenn man an die Folgen denkt, nehmen wir ja in der Gesellschaft, legen wir sonst viel strengere Maßstäbe an, was für Risiken wir bereit sind einzugehen. Also bei einem Kernkraftwerk irgendwie Risiko von 1 zu 10.000 irgendwie pro Betriebsjahr, dass da ein Großunfall passiert. Und heute reden wir eben leider in den letzten Jahren nicht mehr von einem Risiko kleiner als 10%, sondern ich würde es inzwischen fast als 50-50 betrachten, dass wir in diesem Jahrhundert noch diesen Kipppunkt überschreiten.
Und warum blockieren wir dann trotzdem immer noch so, es im Alltag an uns ranzulassen? Also viele sind ja auch, wenn man jetzt auch sagt, nicht leugnen oder sowas, aber ist es zu unkonkret? Können wir uns nicht richtig vorstellen, weil richtig andere Themen, auch gerade irgendwo dann wieder, wo fließt vielleicht kein Geld mehr, ne? Also verdienen wir da überhaupt noch was in Zukunft? Da sind wir immer gleich viel schneller dran, auch in Lösungen zu denken und irgendwas zu verändern. Hier habe ich immer so das Gefühl, können es die Leute nicht greifen? Und was ist da Ihre These, warum wir trotz dieser jetzt ja auch schon immer höheren Eintrittswahrscheinlichkeit trotzdem immer noch, ja, viele können es, glaube ich, in meinen Augen, also wenn man sich unterhält, auch nicht greifen.
Ja, ich glaube, dass je größer das ist, was man so befürchten muss, desto weniger können die Menschen sich es vorstellen, dass es überhaupt wirklich passieren kann. Wir können das eben, weil wir es gesehen haben in der Erdgeschichte, in den ganzen Daten, dass sowas tatsächlich passieren kann. Außerdem, wenn Menschen hören, ja, das ist unsicher. Wir wissen nicht, ob der Kipppunkt überschritten wird. Da schalten viele ab und denken, ja, solange das unsicher ist, who cares gewissermaßen. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, weil wir werden keine, nach meiner Überzeugung, keine Vorwarnung bekommen, wo wir sicher sagen können, da und da ist der Kipppunkt und jetzt werden wir ihn eventuell in 20 Jahren überschreiten oder relativ sicher. Dazu forsche ich schon zu lange daran und es gibt da eine große Unsicherheit, wo liegt eigentlich der Kipppunkt, überschreiten wir ihn überhaupt, ja oder nein? Und ich sehe auch nicht, wie die weggehen kann in den nächsten 20, 30 Jahren. Wir müssen hier einfach, wie so oft in der Politik, unter Unsicherheit nach dem Vorsorgeprinzip handeln. Denn vielleicht auch noch mal zu erwähnen, warum ist das so unsicher? Die Stabilität dieser Strömung hängt von ganz subtilen Temperatur- und Salzgehaltsunterschieden im gesamten Atlantik ab. Also von Südatlantik, Südafrika bis ins Nordmeer, über alle tiefen Schichten. Die Salzgehaltsverteilung und die Temperaturverteilung macht die Dichte. Und die Dichteunterschiede treiben diese Strömung an. Und von daher, wenn wir versuchen, Modellsimulationen zu machen, dann hängt da natürlich der Salzgehalt von Niederschlag minus Verdunstung ab. Um die Niederschläge alle korrekt hinzubekommen, müssen die Wolken alle richtig modelliert werden. Da sind wir schon bei einer notorischen Unsicherheit in Klimamodellen, sehr schwer zu modellieren. Die Wolken sind kleiner als die Gitterzellen eines Klimamodells. Also es ist ein wirklich schwieriges Problem, was wir nicht, wir werden da keine Sicherheit gewinnen, sondern wir werden immer nur sagen, eine Risikoeinschätzung ist vorhanden.
Sehr spannend. Und da schließt sich auch gleich eine Frage an, die ich noch habe. Das ist das eine, ne? Genau, warum wünschen wir uns da auch scheinbar so eine absolute Sicherheit? Ne? Sind wir bei anderen Themen, glaube ich, auch nicht so streng, aber gut. Ist es vielleicht manchmal aber auch vielleicht ein fehlendes Wissen, weil ich spüre immer noch so auch in Dialogen ganz häufig, dass Klima und Wetter verwechselt wird. Gefühlt, und jetzt haben sie ganz viel auch skizziert, dass Kälteblasen auch dazu führen oder auch irgendwo Inseln teilweise auch kälter werden, obwohl man immer so von dieser Erderwärmung spricht. Dann höre ich sowas wie jetzt wieder im Winter, da war doch aber kalt, so kann ja gar nicht sein, oder der Sommer war schlecht, war doch gar nicht so warm. Kann das, also es fehlt auch fehlendes Wissen in der Gesellschaft dazu, dass man irgendwie alles durcheinander bringt? Was ist da Ihre These oder wie beobachten Sie das?
Naja, einerseits natürlich fehlt Wissen. Ich bin auch leider zu dem Schluss gekommen, ich habe ja auch 8 Jahre Regierungsberatung gemacht, dass auch die Abgeordneten erschreckend wenig wissen und auch nicht mal die Zusammenfassung für Entscheidungsträger von den Berichten des Weltklimarats IPCC gelesen haben in vielen Fällen, wo hunderte Wissenschaftler 5 bis 7 Jahre dran arbeiten, um das mal für Politiker zusammenzufassen auf 20, 30 Seiten. Aber also das, wenn man sagt, ja, der Winter war kalt, wo ist die Erderwärmung, das halte ich für eine Ausrede. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich glaubt, dass das ein Argument ist. Übrigens war der vergangene Winter 1,6 Grad zu warm laut deutschem Wetterdienst im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990. Also das ist auch nochmal ein Punkt. Die Leute gewöhnen sich an die Erderwärmung und halten dann so einen Winter für besonders kalt, der eigentlich schon deutlich zu warm war im historischen Vergleich.
Ja. Und wie kann man vielleicht in so einem einfachen Satz jemandem vielleicht auch die Unterscheidung zwischen Klima und Wetter nochmal mitgeben? Was würden Sie da erklären?
Die Kurzfassung lautet, Klima ist, was du erwartest, Wetter ist, was du bekommst. Also Klima sind natürlich, das könnte man jetzt noch länger ausführen, aber aus Wettervorhersagesicht ist Klima ein 30-jähriges Mittel des Wetters. Wir Klimaforscher haben natürlich eine ganz andere Definition von Klima. Einmal, weil zum Klimasystem eben nicht nur die Atmosphäre gehört, sondern auch der Ozean, die Kohlenstoffkreislauf, Biosphäre, alles Teil des Klimasystems. Und zum anderen gibt es auch Klima ohne Wetter. Also es gibt Klimamodelle, da gibt es gar kein Wetter drin. Also von daher kann Klima nicht 30 Jahre gemitteltes Wetter sein eigentlich, sondern für uns ist das Wetter eine chaotische Schwankung, die praktisch in der Atmosphäre entsteht im Klimasystem, weil es Instabilitäten dort gibt.
Ja. Sehr spannend. Jetzt haben wir ganz oft auch schon das Thema Risiko drin gehabt, ne? Auch vor allem ist etwas vielleicht hat eine geringere Einstiegs- oder Wahrscheinlichkeit aufzutreten dafür, aber das Risiko ist sehr hoch, ne? Da sind ja gerade schon so Abstufungen auch gefallen. Wie arbeitet ihr denn als Forschende quasi mit Risikoanalysen? Wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der da nicht drin steckt, der dann nur eine Schlagzeile liest in Medien oder sowas? Wie geht man da vor? Wie sehen so Modelle aus?
Ja, ich kann vielleicht über unsere jüngste Studie, die vor etwa einem halben Jahr erschienen ist, was sagen für ein konkretes Beispiel Atlantikströmung. Da haben wir sämtliche Klimamodell-Simulationen, Zukunftsszenarien der aktuellen Modellgeneration genommen. Also das ist die sogenannte CMIP-6-Modellgeneration, die für den sechsten Bericht des Weltklimarats in vielen Instituten gelaufen ist, mit vielen unterschiedlichen Klimamodellen, die weltweit von Forschungsinstituten entwickelt worden sind, und eben auch vielen unterschiedlichen Emissionsszenarien, die dann in einer Datenbank verfügbar sind. Und wir haben die praktisch ausgewertet, vor allem die mit zusammen mit den niederländischen Kollegen in Utrecht, die da die Hauptarbeit gemacht haben, und geschaut, wie entwickelt sich eben die Stärke dieser Atlantikströmung in all diesen über 1700 Szenarien, und dann eben Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet, dass sie durch die steigenden Treibhausgasemissionen dann versiegt. Und wir sind dazu gekommen, dass also bei hohen Emissionsszenarien, wenn die weiter kräftig steigen, die Emissionen, wir sogar 70% Wahrscheinlichkeit haben für ein solches Versiegen. Bei mittleren Emissionsszenario, was so etwa das ist, worauf wir jetzt zusteuern, war es immer noch 37%. Und bei niedrigen Emissionsszenario, wo wir das Pariser Abkommen einhalten, 25% Wahrscheinlichkeit, dass dieser Amok versiegen wird. Das ist natürlich jetzt, beruht auf sehr vielen Modellsimulationen, und es ist von daher auch diese Wahrscheinlichkeiten wiederum unsicher, weil die Modelle nicht perfekt sind. Zum Beispiel war da gar kein Schmelzwasser von Grönland in diesen Simulationsrechnungen drin, was aber das Risiko nochmal erhöht, dass diese Strömung versiegt. Aber das zeigt einfach nur, wir kommen jetzt in Größenordnungen, je nach Emissionsszenario, wo man praktisch sagen kann, wenn wir so weitermachen, dann ist hier 50-50-Risiko.
Und wie weit gehen so Risikomodelle aus der Forschung heraus? Also schaut man sich auch Risiken an, was es dann mit Landwirtschaft, Wirtschaft in Summe, Menschenleben macht, oder bleibt man noch davor in der Stufe und geht noch nicht so auf die Konsequenzrisikoebene?
Doch, es gibt auch Studien über die Folgen, die hinken aber ein bisschen hinterher. Da gibt es eigentlich noch erstaunlich wenig dazu. Aber es gibt gerade einen internationalen Bericht, der dazu vorbereitet wird. Der heißt AMOC in Focus. Also AMOC steht für Atlantic Meridional Overturning Circulation. Der soll wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres rauskommen, wo auch viele Wissenschaftler zusammenarbeiten und nicht nur das Risiko an sich, sondern eben auch die Folgen auf die Landwirtschaft, auf die Ökosysteme, auf die Gesellschaft zusammenfassen wollen nach dem Kenntnisstand in der Fachliteratur. Wie gesagt, es gibt dazu Studien, mal mehr, mal weniger, je nachdem zu welcher Frage. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, der noch deutlich mehr erforscht werden sollte.
Und vielleicht hilft der ja auch Menschen, das nochmal konkreter zu machen, weil das ist es ja ganz oft, dass es so fern wirkt. Sind wir denn, also politisch haben Sie es schon in so einem Seitensatz das mal gesagt, aber sind wir in Deutschland bereit für das, was auf uns zukommt? Auch wenn es Restwahrscheinlichkeiten gibt und so weiter, aber mal grundsätzlich?
Also für den Klimawandel allgemein oder speziell für das Ozeanströmungsrisiko?
Zweiteres.
Zweiteres. Nein, ich glaube, das wird bislang in Anpassungsstrategien eigentlich überhaupt nicht bedacht, dass das passieren könnte. Es gibt natürlich viele Win-Win-Sachen wie Häuser gut dämmen. Das hilft sowohl bei Hitze als auch bei Kälte, und hilft außerdem natürlich, die Emissionen in der Heizsaison deutlich zu verringern, wenn man sein Haus dämmt. Also das ist auf jeden Fall Win-Win-Win. Denn aus meiner Sicht ist tatsächlich auch das Wichtigste, das Risiko jetzt zu minimieren. also die Emissionen so schnell wie möglich runterzubringen und die fossilen Energien hinter uns zu lassen und weniger sich um die Anpassung Gedanken zu machen, obwohl das natürlich auch kommen muss. Aber zunächst mal wird es in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland sicher wärmer werden. Und daran müssen wir uns natürlich anpassen, auch trockener, mehr Extremniederschläge, all diese deutlich zunehmenden Extremwetterereignisse, an die müssen wir uns jetzt schon auf jeden Fall anpassen.
Sehr spannend. Was geben Sie da so mit? Dämmung war eins, aber wie passen wir uns noch besser an Extremwetter an?
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Hitzeschutzmaßnahmen, die, da kann man sehr viel von Frankreich lernen, die das nach der katastrophalen Hitzewelle 2003 ja bitter erfahren haben. Damals gab es ja in Europa 70.000 Hitzetote. In Paris mussten gekühlte Zelte am Stadtrand aufgestellt werden für die vielen Leichen, weil die Leichenhäuser völlig überfüllt waren. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die Tagesschau-Meldungen dazu. Und zu gucken, wie werden alte Menschen, die besonders hitzesensibel sind, wie sorgt man dafür, dass die wirklich kühle Räume haben, ordentlich zu trinken kriegen und all diese Hitzeschutzmaßnahmen. Dann geht es natürlich um Hochwasserschutzmaßnahmen. Also in Berlin wird ja ein großer unterirdischer Speicher gebaut, um Starkregen Hochwasser, also Starkregen aufnehmen zu können, damit es eben nicht zum Hochwasser kommt, sondern es erstmal zwischengespeichert werden kann, große Regenwassermengen, die sogenannte Schwammstadt, also dass man sehr viele Möglichkeiten schafft, auch mit Bepflanzung und so weiter auf natürliche Weise Niederschläge, auch Starkregen zu versickern. Dann gibt es natürlich das Thema Küstenschutz, denn der Meeresspiegel steigt, der Meeresspiegelanstieg beschleunigt sich auch noch. Das wird er auch weiter tun, je wärmer es wird, denn je wärmer, desto schneller schmilzt Eis nun mal. Und da werden ja auch die Deiche erhöht, Klimadeiche gebaut, die man in Zukunft auch noch weiter kräftig erhöhen kann, um nur einige Beispiele der Anpassung zu nennen.
Das war sehr konkret. Jetzt haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, durch Ihre Arbeit auch intensivst in der Forschung über viele Jahre beraten Sie auch oder empfehlen zumindest mal auf einer Faktenlage auch Politik. Was macht das gerade mit Ihnen, dass wir uns ja doch auch sehr abhängig öffentlich zeigen in Richtung auch USA und Co. und dort auch viele Präsidenten wieder, gerade zuletzt auch in Davos, Klimawandel leugnen. Was macht das gerade mit Ihnen irgendwo in diesem gesamten Netz an Verzahnung?
Wir sind jetzt tatsächlich leider in einer Backlash-Phase, wo die fossile Lobby kräftig dagegen arbeitet, dass Klimaschutz vorankommt. In den USA kann man sagen, die sind eigentlich an der Macht und versuchen ja ganz gezielt die Trump-Administration auch schon im Bau befindliche Windkraftprojekte zu stoppen und so weiter. Und voll wieder Drill Baby Drill war ja der Wahlkampf-Slogan auf fossile Energien zu setzen. Und sie haben ja auch eine ganz wichtiges wissenschaftliche Regelung der Environmental Protection Agency, EPA, gekippt, dieses sogenannte Endangerment Finding. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber wo eben drin steht, CO2-Anstieg gefährdet uns und deswegen darf CO2-Ausstoß reguliert werden. Das ist gekippt, also es gibt gar keine Gesetzesgrundlage mehr, überhaupt CO2-Ausstoß zu begrenzen. Und leider ist ja auch in Europa der sehr wichtige European Green Deal unter Druck von Rechtspopulisten und Lobbyisten. Und die deutsche Bundesregierung ist ja auch gerade dabei, die Energiewende auszubremsen, das sogenannte Heizungsgesetz wieder so umzumodeln, dass die Leute dann Öl- und Gasheizungen noch länger weiter kaufen oder das Verbrenner aus wird rausgeschoben. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv und kurzsichtig und aus meiner Sicht einfach auch unverantwortlich.
Ja, wie motivieren Sie sich da immer wieder in der Lage? Jetzt haben Sie auch schon gesagt, viele Jahre geforscht, viele harte Fakten und Bilder vor Auge. Wie motivieren Sie sich immer wieder?
Ja, also als ich als junger Postdoc anfing, hätte ich mir das wirklich nicht vorstellen können, dass die Faktenlage so klar ist und die Politik immer noch nicht handelt. Ich habe mich nun schon mehr als 35 Jahre daran gewöhnt. Also es ist eine gewisse Abhärtung natürlich auch bei mir vorhanden und ich versuche es einfach professionell zu sehen und mich nicht emotional zu sehr runterkriegen zu lassen. Und aber es ist schon bitter, wenn ich an meine Kinder denke, was die in ihrer Lebenszeit noch erleben werden, die ja hoffentlich bis über 2100 noch hinausgehen wird.
Ja. Wer hat denn eigentlich diese Kipppunkte gesetzt, von denen wir immer wieder heute auch entlang des Gespräches vorbeigekommen sind? Wer hat die gesetzt? Wie entstehen diese Kipppunkte? Woher weiß man, dass an diesen Stellen, Schwellen sozusagen ja auch einfach nochmal ein anderes Level an Risiko zum Beispiel oder an Folgeschaden entsteht?
Also Kipppunkte sind erstmal ein physikalisches Konzept. Eigentlich heißen die in der Fachwelt Bifurkationspunkte. Und es ist ein Punkt, wo ein bestimmter Zustand eines Systems, das kommt ja nicht jetzt nur aus der Klimaforschung, sondern einfach aus der nichtlinearen Physik, wo ein Zustand eines Systems destabilisiert wird und er sich dann von selber, ohne weiter irgendwie gepusht zu werden, in einen anderen Zustand verwandelt. Und es gibt übrigens auch noch natürlich Kipppunkte aus dem Bereich der Biologie, der Ökosystemforschung, wo ein See umkippt, ein Ökosystem zum Beispiel. Da kennt man den Begriff ja auch seit vielen Jahrzehnten. 1,5 Grad ist übrigens kein Kipppunkt, sondern das ist ja eine politisch gesetzte Grenze, die aber natürlich motiviert ist durch die Gefahr, dass man jenseits von 1,5 Grad Kipppunkte überschreitet.
No.
Aber es ist nicht so, dass bei 1,5 Grad plötzlich was Schlimmes passiert, sondern das Risiko steigt einfach. Und der Weltklimarat hat ja gesagt, dass es zwischen 1,5 und 2,5 Grad von moderat auf hoch steigt, das Risiko, Kipppunkte zu überschreiten.
Sehr spannend. Was wünschen Sie sich von Gesellschaft, aber auch Politik vor allem, was wir jetzt tun sollten, um eher ins Handeln zu kommen, statt eben genau, egal ob man jetzt über Kipppunkte philosophiert oder irgendwas leugnet, damit wir in Handlungen kommen? Was würden Sie sich da wünschen?
Na, ich würde mir wünschen, dass die Politik das Thema ernst nimmt, den Menschen erklärt. Wir haben hier eine völkerrechtlich verpflichtende Bindung eingegangen mit dem Pariser Abkommen. Wir müssen diese Ziele einhalten. Da kann jetzt nicht drüber debattiert werden, das zu verschleppen, die Emissionsreduktion, sondern ja, ich wünsche mir Politiker, die den Leuten die Wahrheit sagen und auch sagen, sorry, ich muss euch jetzt hier was zumuten, aber es ist zu unser allerbesten. Und wir dürfen hier jetzt nicht immer wieder Ausreden suchen, um das Handeln zu verzögern. Und man kann ja Klimaschutz auch so gestalten, dass eben gerade die nicht so wohlhabenden Teile der Bevölkerung da auch nicht finanziell dafür bezahlen müssen, drunter leiden. Unser Institut, das Potsdam-Institut, hat ja detailliert ausgearbeitet, wie ein Klimageld letztlich verteilt werden kann. Also man nimmt durch den CO2-Preis ja Geld ein, gibt es zurück an die Menschen und dann wird die Mehrheit der Bevölkerung, gerade eben die geringer Verdienenden, am Ende mehr Geld auf dem Konto haben, weil natürlich die besser Verdienenden eher die großen Häuser beheizen, mehr fliegen und so weiter und damit mehr an CO2-Preis zahlen. Und allein schon, wenn man es pro Kopf gleich verteilen würde mit der Gießkanne, wäre das eine Möglichkeit, dass eben gerade Leute, die nicht so einen großen Geldbeutel haben, sogar Vorteile davon haben. Das war im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Und das zuständige Finanzministerium von Herrn Lindner hat es einfach nicht umgesetzt. Wahrscheinlich, weil sie wussten, dann wird der Klimaschutz populär, wenn man das so gestaltet.
Dann macht es Spaß auf einmal.
Was auch viele sich nicht realisieren, in praktisch allen Ländern fordern große Mehrheiten der Menschen mehr Klimaschutz von ihrer Regierung. So zwischen 70% und 80% der Menschen wollen das. Sie wollen aber auch, dass es gerecht gestaltet wird. Und die Politik könnte das schon machen, wenn sie das wollte.
Spannend. Also Bildung habe ich aber auch nochmal rausgenommen, Informationen auch wirklich, ehrlich sein und auch diese Fairness mit reinbringen. Und von der Gesellschaft selbst, vielleicht auch so von den eigenen Freunden, Nachbarn, was wünscht man sich da manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr?
Na, dass sie sich informieren, dass sie drüber reden, auch in der Familie, im Freundeskreis, weil das ist einfach ein Thema, über das wir auch reden müssen, wenn wir da was bewegen wollen. Und ohne jetzt irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger, das führt meistens nur zu Abwehrreaktionen, aber wenn man sich einfach mal nüchtern und sachlich mit dem Thema auseinandersetzt und überlegt, was kann man tun. Zum Beispiel kann jeder wählen, das ist wahrscheinlich nicht zu viel verlangt, dabei auch zu berücksichtigen, steht die Partei, die ich wähle, wirklich für Klimaschutz.
Mhm. Wichtiger Aspekt, glaube ich, in den Zeiten. Auf der anderen Seite, das haben wir aber auch schon diskutiert, wenn was gewählt wird, was versprochen wird und dann doch ganz anders agiert wird, wenn man dann an der sozusagen an der Entscheidungskraft sitzt, fühlt sich das natürlich für eine Gesellschaft gerade auch nicht so großartig an. Haben Sie aber auch schon Meinung zu gesagt, wie auch Politik gerade drauf guckt und was vielleicht auch das Kritische da ist. Würden Sie da noch was ergänzen wollen?
Nein.
Nein, das ist alles ganz wunderbar, weil dann würde ich nämlich auch sagen, wir haben viel drüber geredet und ich finde auch gerade Sie natürlich mit Nachwuchs, mit jungen Studenten, Studentinnen sind auch an der Quelle, wo einfach richtige und wichtige Informationen früh auch schon Denkweise und dann auch Handlungsweise prägen. Deswegen machen Sie bitte weiter und wir hoffen, dass noch mehr Menschen auch im Alltag und in der Gesellschaft darüber reden. Dankeschön, dass Sie da waren und mit uns geredet haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war ein kritisch ernstes Gespräch und dennoch hoffnungsvoll, weil viele junge Generationen Fokus auf Klimawandel und Klimaforschung setzen. Wir haben gelernt, die Politik versteht gar nichts. Aber sie haben auch keine Motivation, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und in der Gesellschaft, hier können es viele nicht greifen. Stefan Rahmstorff betonte, je größer etwas ist, das wir befürchten müssen, desto schwerer fällt uns zu verstehen, dass es uns auch wirklich betrifft. Wir stecken in der Backlash-Phase, heißt die fossile Arbeit gegen die Energiewende ist gerade wieder voll im Gange. Aber Fakt ist eben auch, die Forschungsmessungen, die zeigen, es ist dringlicher denn je. Stefan Rahmstorff lässt also keinen Zweifel, wir müssen Emissionen runterbringen und die Fossilen endgültig hinter uns lassen. Von der Politik wünscht er sich einfach mal ehrlich sein. Frage an euch, wie häufig denkst du eigentlich übers Wetter nach und wie oft kommt dir im Vergleich dazu Klima in den Kopf? Schreibt's mal in die Kommentare.